Deutschlandfunk. Das Feature.
India has an ambitious space program with a plan to send an astronaut into space in 2022. It's an eye-catching policy and there's certainly an element of national pride.
Als ich vor 26 Jahren das erste Mal in Pune war, hatte Pune vielleicht 1 Million Einwohner und wenn sie einen Deutschen getroffen haben, war das ein Sanyasin. Heute hat Pune 6 Millionen Einwohner und wenn sie Deutschen treffen, arbeitet er bei Mercedes oder Volkswagen.
India first. Bharat.
Indien zuerst. Alles andere kommt danach. Das Wichtigste ist die Nation. Unser Gefühl. Unsere Identität. All das verdanken wir unserer Bharatiya Janata Party, der BJP.
Der Hindu-industrielle Komplex. Wohin steuert Indien? Ein Feature von Dominik Müller.
Herr Modi mit seiner sehr anpackenden Art und auch mit seiner wirklich beeindruckenden Fähigkeit des Marketings hat Indien völlig anders positioniert.
Bernhard Steinrücke ist Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Indischen Handelskammer. Wir sind verabredet in seiner Büroetage im Maker Tower E, einem der Hochhäuser, die die Skyline im Süden Mumbais prägen. Die größte Auslandshandelskammer der Bundesrepublik vertritt 1.800 deutsche Unternehmen. Der studierte Jurist, groß gewachsen und mit energischem Auftritt, ist mit einer Inderin verheiratet. Den Wandel des Subkontinents mit seinen 1,2 Milliarden Bewohnern hat er wohlwollend mitverfolgt. Narendra Modi, dem Premierminister, schreibt er dabei eine wichtige Rolle zu. Indiens Premierminister Narendra Modi liebt die große Bühne für seine öffentlichen Auftritte. Hindutva nennt sich die Ideologie seiner indischen Volkspartei BJP. Der Kerngedanke: Indien den Hindus.
India surpasses China. Robust fourth quarter GDP numbers. GDP grows at 7.7% in Q4. Credentials backed by performance.
Indien. Ein Global Player auf dem Weg zur Weltmacht. Raumfahrtprogramme, militärische Aufrüstung, neue Städte. Mehr Sonderwirtschaftszonen, Wachstum. Indien ein idealer Standort für Investitionen. So lautet das offizielle Narrativ. Arundhati Roy, eine der bekanntesten Autorinnen des Landes, hat dagegen einen ganz anderen Blick auf ihre Heimat. Das Land, das Gandhi, weltweite Symbolfigur des gewaltfreien Widerstands, hervorbrachte und lange für religiöse Toleranz und politische Offenheit stand, sei auf dem Weg zum totalitären Staat. Dafür stehe eben jene BJP, deren Aufstieg Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts begann.
The opening of these two locks unleashed two kinds of totalitarianism.
Damals wurden zwei Arten von Totalitarismus freigesetzt. Ein wirtschaftlich neoliberaler Marktfundamentalismus und dieser religiöse, hindu-chauvinistische Nationalismus. Sie haben sich umgarnt. Manchmal erscheinen diese Fundamentalismen zwar als widersprüchlich, der eine mittelalterlich, der andere modern, aber de facto sind sie Liebhaber.
Tatsächlich ist die BJP nur der politische Arm einer verzweigten Struktur hindu-nationalistischer Organisationen, die tief in die Gesellschaft reichen.
The BJP is not the power in India. It is this organization called the RSS.
Nicht die BJP-Partei ist die Macht in Indien. Es ist eine Organisation namens RSS, das hinduistische nationale Freiwilligenkorps, das 1925 nach dem Vorbild von Mussolinis Schwarzhemden gegründet wurde. Sie sprechen offen darüber, Indien zur hinduistischen Nation zu erklären und die Verfassung zu ändern. Modi ist dort Mitglied. Fast alle Minister und Abgeordnete seiner Partei auch. Jede Institution ist von der RSS durchdrungen worden, ob Armee, Universitäten, Gerichte oder Nachrichtendienste.
Punjab Pranam!
kurze Hosen, weiße Hemden. Einmal im Jahr werden 150.000 Freiwillige des RSS zum Großappell befohlen. Sie treten an in Reih und Glied, bilden geometrische Formationen. Keimzelle des RSS sind über 50.000 Chakas im ganzen Land, wo sich die Mitglieder, allesamt männlich, mehrmals pro Woche zu sportlicher Ertüchtigung, Stockkampf und Schwüren auf die Hindutva-Ideologie treffen. Hindutva-Anhänger wollen eine glorreiche, arische Zivilisation wieder aufleben lassen, die ihrer Vorstellung nach den Subkontinent früher prägte und der die Welt bahnbrechende Erfindungen und Kulturleistungen verdanke. Sie sei im Laufe der Jahrhunderte verkümmert, vor allem unter der Herrschaft der muslimischen Mogul-Dynastien. Daher müssten heute die Geschichtsbücher der Schulen und die Lehrpläne der Universitäten umgeschrieben werden. Der 1973 verstorbene Mitbegründer der Bewegung, Madhav Golwalkar, ist für RSS-Anhänger bis heute ein Idol. Sein Konterfei darf bei Aufmärschen nicht fehlen. Golwalkar betrachtete die Rassegesetze der Nazis als vorbildlich. In seinem Standardwerk »Wir und unsere Nation« schrieb er:
Die Nicht-Hindus müssen die Hindu-Kultur und Sprache annehmen, die Hindu-Religion achten und verehren lernen und dürfen keinen anderen Ideen als der Verherrlichung der Hindu-Nation anhängen. Wenn nicht, können sie nur in unserem Land bleiben, wenn sie sich ganz und gar unterordnen. Ohne Ansprüche, ohne Privilegien, ja selbst ohne Staatsbürgerrechte.
Auch ein Wirtschaftskapitän wie Ratan Tata, der einen der größten Mischkonzerne aufgebaut hat und lange als liberales Aushängeschild des indischen Kapitals galt, setzt heute auf die Hindu-Nationalisten und lässt sich von den Medien auf Veranstaltungen des Nationalen Freiwilligenkorps ablichten.
In India, unlike in the United States, capital and big capitalist development has been much more closely connected to what the state does.
Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten war die kapitalistische Entwicklung Indiens viel enger mit staatlichem Handeln verbunden. Das gilt auch für die Tatas. Sie passen sich an wen auch immer.
Achin Vanaik hat viele Jahrzehnte zu Gewalt in Indien geforscht, war Direktor der Fakultät für internationale Politik an der Delhi University und veröffentlichte 2017 ein Buch über den Aufstieg des hinduistischen Autoritarismus.
Die 14% Muslime gehören zu den ärmsten Gruppen in Indien. Wie also schürt die BJP den Zorn gegen Muslime? Sie spielen die Karte der historischen Rache. Okay, Muslime unterdrücken uns nicht heutzutage. Aber schauen wir doch in die Vergangenheit, als sie uns regierten. Zudem versuchen sie, Angst zu erzeugen. Die Muslime haben 4 Frauen. Und deshalb werden sie viel mehr Kinder haben und irgendwann in der Mehrheit sein.
Hass auf Muslime wird auch in hinduistischen Tempeln gepredigt. Dem Weltrat der Hindus haben sich Zehntausende Gurus und Priester angeschlossen. Etliche von ihnen gehörten zu den geistigen Brandstiftern, die im Jahr 2002 in Gujarat zu einem der größten Pogrome der jüngeren Zeit aufriefen. Rund 1000 Menschen wurden ermordet, Kinder erschlagen, Frauen vergewaltigt. 2/3 der Opfer waren Muslime. Den Bundesstaat Gujarat regierte damals Narendra Modi. Viele Beobachter, auch Arundhati Roy und Achin Vanaik, werfen ihm eine geistige Mittäterschaft vor. Gepredigt wird in den Tempeln auch über zulässige Ernährungsweisen. Besonders in den nordindischen Bundesstaaten, dem sogenannten Kuhgürtel, wird die Kuh als heiliges Tier verehrt. Der Verzehr von Rindfleisch ist dort verboten, obwohl es traditionell zum Kostplan der niederen Kasten und der Muslime gehört.
The images that shocked India. A man called Qasim beaten.
Mitte Juni 2018 machten Facebook-Videos Schlagzeilen. Ein Mann wird über den Boden geschleift, offenbar schwer verletzt. Ein zweiter steht noch. Sein Hemd ist zerrissen und blutverschmiert. Jemand zerrt an seinem langen weißen Bart. Ein Mob beschimpft ihn, er solle endlich zugeben, dass er eine Kuh geschlachtet habe. Handlungsort ist die Stadt Pilkuva, 70 Kilometer von Delhi entfernt. Der 45-jährige Mohammad Kasim, ein Metzger, überlebt die Attacke nicht. Der 67-jährige Samyuddin, ein Bauer, wird mit gebrochenen Armen und Beinen und mehreren Kopfwunden ins Krankenhaus eingeliefert. In einem Hindu-Tempel war das Gerücht gestreut worden, Kasim habe eine Kuh geschlachtet. Der Sender Neu-Delhi TV berichtete.
Die Polizei verhaftete 4 Männer, darunter Yudhishthir Sisodia als Hauptangeklagten. Die Anklage, Aufruhr, Mordversuch und Mord. Doch nach nur 18 Tagen wurde ihm Kaution gewährt. Und heute ist er wieder zu Hause.
Hindu-nationalistische Organisationen unterstützen die Beschuldigten. Seit die BJP an der Macht ist, sind mehr als 30 Menschen ermordet worden, weil sie angeblich oder tatsächlich Kühe geschlachtet oder Rindfleisch gegessen haben. Gehetzt wird in Tempeln, über Facebook und vor allem über WhatsApp.
Sicherlich ist die BJP eine hindu-nationalistische Partei, das ist überhaupt keine Frage. Und es hat sicherlich auch hier und da in den letzten Jahren mal Auseinandersetzungen gegeben. Aber diese religiösen Auseinandersetzungen in Indien, die hat es in den letzten 60, 70 Jahren gegeben, seitdem Indien unabhängig ist. Und da muss ich sagen, waren die letzten 4 Jahre sehr friedlich. Im Vergleich zu dem, was vorher alles passiert ist. Deshalb habe ich das Gefühl, dass die Regierung Modi trotz ihres nationalistischen Ansatzes die Dinge im Griff hat.
The difference is that you don't have these big communal conflicts or conflagrations which are by their nature episodic.
Wir haben heute keine großen Pogrome, die von Natur aus sporadische Episoden sind. Stattdessen haben wir es mit einer Normalisierung der Gewalt zu tun. Die Angst unter den Muslimen ist dadurch größer geworden. Kleine Gruppen und sogar Einzelpersonen können Gewalt ausüben und werden nicht bestraft.
World Book Fair nennt sich die Buchmesse, die jeden Januar in Neu-Delhi stattfindet. Bücher gibt es in allen 24 Amtssprachen. Jeden Tag kommen mehrere 10.000 Besucher. Vor allem junge Leute zieht es zur Buchmesse, darunter ganze Schulklassen in Uniform. Jaiko Publishers ist einer der großen englischsprachigen Verlage in Indien. Mit der Autobiografie von Gandhi hat er viel Geld verdient. Mein Kampf verlegt Jaiko seit 1988. Unter der Rubrik Geisteswissenschaften bei Amazon India zählt die Hassschrift Hitlers zu den Bestsellern und hat Gandhis Autobiografie längst den Rang abgelaufen. Mein Kampf hat der Verlag neben den Biografien von Albert Einstein und Barack Obama ins Regal einsortiert.
Solche Leute brauchen wir. Viele kaufen das Buch, vor allem Studenten.
Erklärt mir Sunil, der Buchhändler. Mit solche meint er Hitler.
As a leader and as an influencer, Hitler did a lot of things just by being an individual.
Als Führer hat Hitler viele Dinge getan und großen Einfluss gehabt. Als einzelner Mensch hat er vieles verändert. Und das ist eine große Leistung. Deshalb bewundere ich ihn. Seine Partei hat er aus der Bedeutungslosigkeit nach vorne gebracht, sein Land und später dann viele andere Länder regiert. Das ist eine große Sache für mich.
Siddharth, 22, hat gerade sein Managementstudium in Delhi abgeschlossen. Er macht einen Job beim Außenministerium und will bald in London weiter studieren. Internationale Beziehungen. Er interessiere sich nun mal für große Persönlichkeiten.
Gandhi didn't have the power. He was a good personality. He changed the world. He changed, helped the country a lot.
Gandhi hatte nicht die Macht. Er war ein guter Mensch, veränderte die Welt, half dem Land sehr. Aber er war keine beeindruckende und einflussreiche Persönlichkeit wie Hitler.
Good leaders like Donald Trump. He's a good leader.
Wir haben heute gute Führer wie Donald Trump. Und wir haben Herrn Putin. Er ist eine erstaunliche Persönlichkeit, Hitler ganz ähnlich. Und Narendra Modi in Indien.
Haben Sie jemals etwas vom Holocaust gehört? Dem Massenmord an den Juden?
Es war natürlich nicht richtig. Aber als Führer muss man viele Entscheidungen treffen, die die Leute nicht verstehen können. Natürlich rechtfertige ich es nicht, es war offensichtlich falsch. Aber man trifft halt auch schlechte Entscheidungen, wenn man an der Macht ist.
Wir, das Volk Indiens, haben feierlich beschlossen, Indien zu einer unabhängigen, sozialistischen, säkularen und demokratischen Republik zu machen.
Heißt es in der indischen Verfassung, die 1950 den Weg in die Unabhängigkeit markierte. Die heute oppositionelle Kongresspartei, die auch von der muslimischen Minderheit gewählt wurde, berief sich noch auf diese Verfassung. Nach zahlreichen Korruptionsaffären hatte die Kongresspartei jedoch abgewirtschaftet. Mit dem Kollaps des Ostblocks erübrigte sich auch der sogenannte Dritte Weg der blockfreien Staaten, bei dem Indien eine Führungsrolle innehatte. Planwirtschaftliche Elemente, ein Merkmal der Mischwirtschaft Indiens, musste das verschuldete Land unter Druck von Weltbank und Internationalem Währungsfonds in den 1990er Jahren einschränken. Zur gleichen Zeit bekam der Hass auf Muslime, der auch schon von der britischen Kolonialmacht im Rahmen ihrer Teile- und Herrschepolitik immer wieder angefacht wurde, einen neuen Schub. Bereits als Chief Minister des Bundesstaates Gujarat hatte Modi gezeigt, dass religiöser Fundamentalismus und wirtschaftlicher Liberalismus sehr wohl vereinbar sind.
Narendra Modi, an astute politician, a mass leader who runs his government more like a sunshine company and as the CEO.
2009 kamen Gäste aus 40 verschiedenen Ländern auf dem Vibrant Gujarat-Gipfel zusammen. Aus Afrika, Asien, den arabischen Staaten, Israel, Russland, China, Italien und Großbritannien. Die Wirtschaftsreformen auf nationaler Ebene, damals noch unter einer Regierung der Kongresspartei, gingen vielen Investoren zu langsam. Die Privatisierung öffentlichen Eigentums, die Reform der Arbeitsgesetze. Das Modell Gujarat müsse Schule machen. Darin war man sich auch mit den wichtigsten Wirtschaftsgrößen Indiens einig, den Familienclans der Tatas, Ambanis und Adanis.
If one Narendra Bhai can do so much for Gujarat, imagine what is the possibility for India by having Narendra Bhai as the next leader of India.
They endorsed Modi as a future prime ministerial candidate.
Sie unterstützten Modi in seiner Kandidatur für das Amt des Premierministers, weil diese neue Wirtschaftspolitik einen starken Mann brauchte. Sie brauchten jemanden, der bei der Vertreibung von Menschen, bei der Übernahme von Land, bei der Änderung der Arbeitsgesetze keine Rücksicht nimmt.
Bharat Mata Ki.
Bharat Mata Ki Jai, Sieg dir, Mutter Indien, tönte es, als Narendra Modi 2014 die Bühne betrat, um seine Siegesrede zu halten. Die BJP hatte die Wahlen zur Lok Sabha, dem indischen Unterhaus, mit absoluter Mehrheit gewonnen. Das war seit 30 Jahren keiner Partei mehr gelungen. Die Aktienkurse in Neu-Delhi schossen auf ein Rekordhoch.
Wenn wir die Investitionen, gerade die Auslandsinvestitionen, in den letzten gut 4 Jahren sehen, dann konnten sie diese Erwartungen in der Tat erfüllen. Es ist sehr viel investiert worden. Und wenn man sieht, was in den letzten Jahren gebaut worden ist, ob das Infrastruktur ist, ob das Fabriken sind, ob das auch Immobilien sind, dann ist in Indien sehr, sehr viel passiert. Und insofern hat die Regierung Modi die Erwartungen erfüllt.
Dass Marktöffnung und Privatisierung der gesamten Bevölkerung zugute kämen, ist oft und gern wiederholter Teil des Narrativs von der aufstrebenden Weltmacht. Allerdings leben nach Angaben der Weltbank immer noch 60% der Inder unterhalb der Armutsgrenze von 2,50 Euro pro Tag. 200 Millionen Menschen gelten als chronisch unterernährt. Der Aufstieg in die Mittelschicht ist für 2/3 der 1,3 Milliarden Inder nur ein ferner Traum. Auf dem Land, wo etwa die Hälfte der Bevölkerung lebt, kommt es immer wieder zu Selbstmorden überschuldeter Bauern. Dharavi, der größte Slum von Mumbai, ist nicht nur laut, sondern auch sehr produktiv. Auf einer Fläche von 2 Quadratkilometern in bester Lage, mitten in der Stadt, leben knapp 1 Million Menschen. Dharavi ist das Recyclingzentrum der 22 Millionen Einwohnerstadt. Etwa 500 Milliarden Euro werden hier jährlich umgesetzt. Am Tag der Republik haben trotz Feiertag nur wenige Betriebe geschlossen. Um die Garküchen herum stehen Menschen, einige mit der indischen Nationalflagge. Hier gibt es Essen für umgerechnet 50 Euro. Eine 6-Tage-Woche à 12 Stunden ist hier die Regel. Verrichtet wird die Arbeit von Angehörigen niederer Kasten, Dalits, Muslimen und nepalesischen Migranten.
Mein Name ist Ghaus Ghulam Khan from Nepal.
Ghulam Khan, 39 Jahre alt, sitzt auf einem Schredder und drückt mit seinen Füßen Plastikmüll in den Trichter. Am unteren Ende kommen Teile heraus, nicht größer als Fingernägel. Der 20 Quadratmeter Raum ist voll mit geschreddertem Kunststoff. Ghulam Khan ist einer der wenigen, die Englisch können.
Ich zerquetsche Plastik, Teile von Kühlschränken, Klimaanlagen. Alles Mögliche an Kunststoff wird hier zerkleinert.
Die Luft ist schlecht. Es gibt keine Lüftungsanlage. Nicht einmal Staubmasken, geschweige denn Gehörschutz. Seit 15 Jahren arbeitet Ghulam Khan hier. Mittlerweile nicht mehr als Tagelöhner, sondern mit einem monatlichen Gehalt von knapp 200 Euro. Den Großteil schickt er seiner Familie. Seine Kinder in Nepal, 1,5 und 3 Jahre alt, sieht er alle Vierteljahre für eine Woche. Den meisten seiner Kollegen geht es ähnlich. Sie kommen vor allem aus den ärmeren Bundesstaaten in Nordindien. Khan zeigt auf eine Stelle am Boden. Daneben steht ein Reisigbesen.
Nachts mache ich diesen Platz sauber und schlafe hier.
Sonnenuntergang am sandigen Chaupati Beach, einer populären Flaniermeile Mumbais mit Blick auf die Skyline am Arabischen Meer. Für ein paar Rupien bieten fliegende Händler Wasser, Tee und Snacks an. Knapp 1 Kilometer entfernt, weit genug weg vom Gestank, der im Sommer aus dem verschmutzten Meerwasser aufsteigt, ragt das Antilla-Hochhaus in den Himmel. Es ist das größte Einfamilienhaus der Welt, mit 27 Stockwerken, 600 Dienstbooten und 3 Hubschrauber-Landeplätzen. Dort lebt ein weiterer Modi-Vertrauter und Förderer, Mukesh Ambani, mit seiner Familie. Der Multimilliardär ist zusammen mit seinem Bruder Anil Lenker des Reliance-Konzerns. Öl, Energie, Einzelhandel, Mobilfunk und Medien gehören zu den Geschäftsbereichen des Konzerns. Die Hochzeit von Tochter Isha im Dezember 2018 schien dem Drehbuch einer Bollywood-Schnulze entlehnt. Zur protzigen Inszenierung gehörten auch die Ehrengäste. Unter anderem die Vorsitzende der Demokratischen Partei der Vereinigten Staaten, Hillary Clinton, und Popstar Beyoncé. Auch Narendra Modi war geladen, sagte aber kurzfristig ab. Es hätte weitere Schlagzeilen über die vielleicht doch zu offensichtliche Nähe zwischen Macht und Geld gegeben, zumal Ambani schon wenige Tage nach Modis Amtsantritt für 700 Millionen Dollar den Medienkonzern Network 18 mit seinen Fernsehsendern, Magazinen und Internetseiten übernommen hatte.
The BJP has always been much better than its counterparts in using public mobilization through the media.
Die BJP konnte die Medien immer viel besser nutzen für die Mobilisierung der Öffentlichkeit als ihre Konkurrenten.
Um Wahlerfolge zu erzielen, setzen Modi und seine indische Volkspartei vor allem auf innovative Kommunikationsstrategie, erläutert mir die Journalistin Pamela Filipposi, deren Buch zum Wandel der Medienlandschaft Anfang 2019 erschien. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist unter 30 Jahre alt. 1,2 Milliarden Handys gibt es in Indien. Etwa die Hälfte davon sind Smartphones.
You must have gone around Delhi and seen people take selfies all the time. But in India it's almost an obsession among young people. And Narendra Modi actually saw the importance of the selfie. It's a small thing.
Hier in Delhi schießen sie überall Selfies, die ganze Zeit. Die jungen Menschen sind besessen davon. Narendra Modi sah die Bedeutung des Selfies. Eigentlich eine kleine Sache, aber er nutzte sie geschickt. Wenn du in Indien wählen gehst, bekommst du ein Zeichen auf deinen Finger. Also hat er sie eingeladen, den eingefärbten Finger hochzuhalten, ein Selfie zu schießen und es dann auf seiner Website zu veröffentlichen. Und all diese Bilder ergeben dann ein riesiges Mosaik, das Narendra Modi darstellt.
Auch im Wahlkampf 2019 setzen die Hindu-Nationalisten wieder auf Modis Omnipräsenz. Wer durch die Hauptstadt Neu-Delhi fährt, blickt alle paar Meter auf Werbetafeln, die sein Porträt zeigen. Es hängt vor Tempeln, Moscheen, auf Flughäfen und Bahnhöfen. Allerdings ist auch unübersehbar, wie gespalten die Gesellschaft ist. Neu-Delhi auf einer großen Straßenkreuzung in der Nähe des Regierungssitzes. Die Banner der verschiedenen Gewerkschaftsverbände wehen im Wind, darunter etliche mit Hammer und Sichel. Auf einer Tribüne schimpfen Redner auf Vertragsarbeit, niedrige Löhne und Privatisierung. Anfang Januar 2019 haben etliche Gewerkschaften zum Generalstreik aufgerufen. Sie werden unterstützt von Bauern und Landarbeitern. Ihre Hauptforderungen: Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 18.000 Rupien. Das sind etwa 230 Euro monatlich. Und neue Jobs. Denn sein Versprechen, Millionen neue Arbeitsplätze zu schaffen, hat Modi nicht erfüllt. 180 Millionen Menschen beteiligen sich an diesem Streik. Und das, obwohl der größte Gewerkschaftsverband, der regierungsnahe Bharatiya Mazdoor Sangh, sich nicht beteiligt. Doch es gibt nicht nur soziale Proteste, bei denen es um Arbeitsbedingungen und eine gerechtere Verteilung des Reichtums geht. Am 26. Januar, dem Tag der Indischen Republik, treffe ich auf eine Kundgebung der Dalits, der sogenannten Unberührbaren, die in der hinduistischen Gesellschaftspyramide ganz unten stehen. Ein LKW im Stadtteil Dada, Mumbai, ausstaffiert mit blauem Tuch, offene Ladefläche. Darauf sitzen Jugendliche und rufen Parolen. Lang lebe BIM. Sie schwenken die indische Nationalfahne. An diesem Tag schwören sie auf die Verfassung der Republik und gedenken BIM Rao Ambedkar, dem Vater der indischen Verfassung. Sein Porträt prangt in Überlebensgröße an der Rückseite des Fahrerhauses. Ambedkars Anhänger nennen ihr Vorbild liebevoll Baba Saheb. Ein Mann, blaue Hose, weißes Hemd, kommt auf mich zu.
My name is Rupesh Mohite. Yes, I am originally Mumbai. I am 40 years old. My children also come here.
Mein Name ist Rupesh Mohite. Ich komme aus Mumbai, bin 40 Jahre alt. Meine Kinder sind auch hier. Ebenso einige meiner Brüder und Schwestern.
All of them come here to celebrate Indian Republic Day.
Wir feiern unsere Republik. Denn sie gründet auf einer Verfassung, die uns zu Menschen mit gleichen Rechten macht. Baba Saab hat sie geschrieben. Bevor sie 1950 in Kraft trat, durften wir nicht einmal unsere Stimme erheben.
In 1950, before the Constitution, we can't speak.
Meute ist Dalit, wie Ambedkar, der Vater der Verfassung. Meute lebt in einem Slum im Stadtteil Bandra, in Hörweite des Flughafens, zwischen Schlachthaus und Bahnstation und arbeitet als Hauswirtschaftsleiter in einem Hostel.
And here India is very strong casteism. And Baba Saab gave me to fight casteism.
Indien hat eine rigide Kastengesellschaft. Und Baba Saab hat uns etwas gegeben, um sie zu bekämpfen. Es ist die beste Verfassung. Sie gibt uns ein Recht auf Bildung, auf Rede- und Meinungsfreiheit.
Die Brahmanen sind die höchste Kaste in der hinduistischen Gesellschaftsordnung und die wichtigste Basis von RSS und BJP. Deren Anhänger stellen nicht nur das Quotensystem für Dalits und andere niedere Kasten in Frage, sondern wollen auch den Säkularismus aus der Verfassung streichen. Ersetzt werden soll er durch Elemente des Manusmriti, des traditionellen hinduistischen Katechismus. Meute und seine Begleiter hoffen auf den Dalit-Führer Prakash Ambedkar, einen Enkelsohn von Bhimrao Ambedkar.
Manusmriti ist basically a rule of law.
Manusmriti ist im Grunde ein Rechtssystem, das jeder Kaste ihre Rolle zuweist.
You can say Manusmriti is basically a social order of the Hindus. It's a five-story building without a staircase.
Das ist wie in einem fünfstöckigen Gebäude ohne Treppe. Du bleibst dort, wo du geboren bist. Dienstboten bleiben Dienstboten. Das ist die soziale Ordnung des Manusmriti. Es gibt keinen Respekt, nur Unterjochung. Das ist die Ordnung, die unsere gegenwärtige Regierung schaffen will.
Prakash Ambedkar lebt in Dadar. Ich treffe ihn in seinem dortigen Büro. Auf dem Schreibtisch liegt die indische Verfassung. Hinter einem schweren Ledersessel hängt ein gemaltes Porträt seines Großvaters und in der Ecke steht eine steinerne Buddha-Statue. Formal ist das Kastenwesen seit 1950 abgeschafft. Im Alltag existiert es weiter. Tätigkeiten, die für Brahmanen als niedere Arbeit gelten, wie Müllentsorgung, Lederindustrie, Schlachterei, Toilettenreinigung, sind immer noch weitgehend Dalits und Muslimen vorbehalten. Ambedkar berichtet mir auch von Fällen in den Bundesstaaten Rajasthan, Uttar Pradesh und Tamil Nadu, wo Angehörige höherer Kasten Dalits bestraft und getötet haben. Tausende Dalits feierten am 1. Januar 2018 in der Nähe von Puni den 200. Jahrestag einer gewonnenen Schlacht gegen einen Brahmanenherrscher, der niedere Kasten besonders brutal unterdrückt hatte. Auch dadurch fühlten sich Hindu-Nationalisten provoziert. Videos, aufgenommen von Anwohnern, zeigen, wie Angreifer mit safranfarbenen Fahnen, Stöcken und Steinen auf die Parade der Dalits losgingen. Eine Frau kam ums Leben. Mehrere Dalits wurden schwer verletzt. Die Polizei blieb untätig. Prakash Ambedkar rief deshalb zu einem Generalstreik in Maharashtra auf, dem mit 100 Millionen Einwohnern zweitgrößten Bundesstaat Indiens. Am nächsten Tag kam der Alltag in vielen Großstädten zum Erliegen. Geschäfte blieben geschlossen, viele Beschäftigte erschienen nicht zur Arbeit, Straßen und Schienen wurden blockiert. Ambedkar setzt auf ein Bündnis seiner Dalit-Partei mit der größten muslimischen Partei in Maharashtra. Sie haben eine Wahlallianz geschmiedet und hoffen, dass sich weitere Parteien anschließen. Die diskriminierten Minderheiten machen zusammen mehr als ein Drittel der Wähler aus.
What we have now formed is Vanchit Bahujan Agadi. Vanchit means left out.
Wir haben jetzt Vanchit Bahujan Agadi gegründet. Vanchit bedeutet ausgegrenzt. All die Klassen, die nicht an der Macht sind, denen keine Achtung entgegengebracht wird, denen soziale Rechte verwehrt werden, denen wollen wir wieder einen Platz in der Gesellschaft verschaffen.
We are trying to bring back into the system. It's an ideological battle, as I've said that.
Es ist ein ideologischer Kampf. Wir sind für Gleichheit. Sie glauben an die Ungleichheit der Menschen.
Why did you buy Hitler's book?
Warum haben Sie Mein Kampf gekauft?
I would like to know, why did he put Jews to Auschwitz?
Ich würde gerne wissen, warum er die Juden nach Auschwitz gebracht hat und was ihn dazu brachte, Juden zu hassen. Einige Fanatiker in Indien versuchen, Hitlers Endlösung für Minderheiten zu imitieren.
also trying to imitate him for the final solution of minorities. Hitler was a man of discipline.
Hitler war ein Mann der Disziplin und er war ein Militärdiktator. Auch in Indien glauben einige Leute nicht an die Demokratie. Aber ich glaube an die liberale Demokratie und an demokratische Institutionen. Und ich habe großes Vertrauen in Menschen.
And I have great faith in human beings. All human beings are equal.
Jalal Umar ist ein säkularer Muslim. Er war Direktor eines Gymnasiums. Jetzt ist er in Rente. Auch Arundhati Roy ist zur Buchmesse gekommen. Dabei ist sie offiziell gar nicht eingeladen. Die weltweit bekannteste indische Schriftstellerin ist nicht willkommen auf dieser staatlich organisierten Veranstaltung, die von einem RSS-Mitglied koordiniert wird. Die Vorstellung der Hindi- und Urdu-Übersetzung ihres jüngsten Romans ist auf der Buchmesse deshalb ein Geheimtipp. Fünfzig bis sechzig Zuhörer umringen die Bühne. Reus Verleger hat ihr zwei breitschultrige Bodyguards zur Seite gestellt. Die Autorin liest nicht nur, sie nutzt die Gelegenheit, wie die meisten ihrer öffentlichen Auftritte, um sich für Dr. Gokarakonda Naga Sai Baba einzusetzen, einen der prominentesten politischen Gefangenen Indiens.
A very good friend of mine, who's a professor of literature, who is paralyzed from his waist downwards.
Ein sehr guter Freund von mir, ein Literaturprofessor, der von der Hüfte abwärts gelähmt ist, verbüßt eine lebenslange Haftstrafe im Gefängnis. Für nichts. Und er ist kurz davor, im Gefängnis zu sterben. Sie haben ihn beschuldigt, ein Maoist zu sein.
Ihr Vater, der seit seinem 5. Lebensjahr im Rollstuhl sitzt, wurde im Mai 2014 regelrecht gekidnappt, berichtet Sai Babas Tochter Majira, die zusammen mit Arundhati Roy auf die Buchmesse gekommen ist. Sai Baba sitzt im Zentralgefängnis der Stadt Nagpur ohne angemessene medizinische Versorgung. Nagpur ist Sitz des RSS-Hauptquartiers und viele der Vollzugsbeamten sind Mitglieder der Kaderorganisation. Die Zelle, so berichtet die Tochter, sei zur Hälfte unbedacht. Ihr Vater sei dort Regen und Hitze ausgesetzt. Seit der Inhaftierung hat sich der Gesundheitszustand des Dozenten im Rollstuhl dramatisch verschlechtert. Er leidet unter Bluthochdruck, Bauchspeicheldrüsenentzündung und einer Wirbelsäulenerkrankung. Die Vereinten Nationen und Amnesty International haben bei der indischen Regierung interveniert. Die Menschenrechtsorganisation hält die Vorwürfe gegen Sai Baba für fingiert, fordert seine sofortige Freilassung, wenigstens aber Schutz vor Folter und uneingeschränkten Zugang zu medizinischer Versorgung. Politiker der BJP wiesen das Ansinnen als Einmischung in innere Angelegenheiten zurück.
These hypocrites, some people who say, well, we are NGO. I'm sure Amnesty International considers itself some kind of an NGO. But then, people who keep changing their lives.
Amnesty International ist in Indien ohnehin nicht mehr gelitten. Immer wieder hatte die Organisation auf gravierende Menschenrechtsverletzungen durch indische Sicherheitskräfte in Kaschmir aufmerksam gemacht. Die Regierung hatte daraufhin die Konten der Menschenrechtsorganisation eingefroren. Ebenso wie die von Greenpeace und zahlreichen indischen Organisationen, die sich für Umwelt und Menschenrechte einsetzen. Im Juli 2014 sickerte ein als Verschlusssache klassifizierter Bericht des Inlandsgeheimdienstes durch.
Eine erhebliche Anzahl von indischen NGOs, finanziert von Geldgebern aus den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland und den Niederlanden, sind dadurch aufgefallen, dass sie ein Umfeld und eine Atmosphäre schaffen, die auf die Verhinderung von Entwicklungsprojekten abzielen. Das umfasst Agitation gegen Atomkraftwerke, Uranminen, Kohlekraftwerke, genetisch modifizierte Organismen, industrielle Großprojekte, Staudämme und andere extraktive Industrien. Die negative Auswirkung auf das Wachstum des Bruttosozialprodukts wird auf 2-3% jährlich geschätzt.
Eine unverhohlene Kampfansage, deren Opfer offenbar auch Sai Baba geworden ist. Seine Ehefrau Vashanta erläutert mir die Hintergründe seiner Verfolgung.
హ్యూమన్ రైట్స్ గురించే చేశాడు ఫస్ట్ నుంచి కూడా. ఓన్లీ ఈ ఒక్కటే కాదు, కాలేజెస్ లో కూడా.
Er hat sich immer für die Menschenrechte engagiert. Seit seiner Studienzeit setzte er sich für die diskriminierten Minderheiten in Indien ein. Als die militärische Operation Green Hunt begann und er mitbekam, welche Gräueltaten gegen die Adivasis begangen wurden, wurde er zu ihrem Fürsprecher und führte den Kampf dieser Bewegung hier in Delhi an.
Adivasi nennen sich die indigenen Ureinwohner Indiens. Vor allem in Zentralindien protestieren sie immer wieder gegen Folter, Vergewaltigungen und Morde durch das Militär, das in den dicht bewaldeten Gebieten die Operation Green Hunt durchführt. Offiziell richtet sie sich gegen die maoistische Guerilla, die in der Region Anschläge verübt hat. Tatsächlich aber scheint vor allem die lokale Bevölkerung das Ziel. Sie soll in etlichen Regionen Bergbau und Schwerindustrie weichen.
Sie haben viele unschuldige Menschen getötet, die auf diesem Land leben. Die Adivasi verschwinden nicht einfach, wenn man ihnen einen Gerichtsbeschluss in die Hand drückt. Denn sie haben keine Vorstellung von Gesetz und Justiz als solcher. Um die Adivasi zu vertreiben, starteten sie also die Operation Green Hunt. Erst gehen sie in die Dörfer und behaupten, die Adivasi seien Maoisten. Und damit hat die Armee das Recht, sie zu töten.
Kohle, Bauxit, Zinn und vor allem hochwertiges Eisenerz lagern in mehreren zentralindischen Bundesstaaten in großen Mengen. Erst ein Bruchteil wird abgebaut. Indische und ausländische Konzerne stehen bereit. Auf 80 Milliarden schätzt eine Londoner Beratungsfirma das Investitionsvolumen. Vorausgesetzt, die militärischen Operationen sind erfolgreich. Obwohl die Überfälle maoistischer Guerillas auf Militär, Polizei und Industrie stark zurückgegangen sind, hat die BJP-Regierung die Anzahl der Soldaten in der Region auf mehr als 100.000 erhöht.
Dieses harte Durchgreifen von Modi, also hat das nicht auch so eine Flipside?
Indien ist eine, ich sag mal, sehr lebendige Demokratie und wir haben eine freie Presse. So eine Masse Mensch zu managen, mit allen Dingen eben wie Kastensystem, wie Reichtum und Armut, das ist eine gigantische Aufgabe. Und man kann sich da auch nicht jetzt den Himmel auf Erden immer so wünschen, wie man sich das vielleicht aus einem entwickelten Land wie Deutschland vorstellt, ja?
Arundhati Roy befürchtet, das Bündnis zwischen Kapital und religiösen Nationalisten habe der Regierungspartei in der vergangenen Legislaturperiode auch materiell große Vorteile verschafft.
India is a different place today. It is a much more dangerous place than it was, because
Indien ist heute ein anderer, ein viel gefährlicherer Ort. All der Hass, der hier aufgetürmt wurde, die Menge an Lügen, gefälschten Nachrichten, die Änderung von Lehrplänen, all das kannst du nicht einfach so verschwinden lassen. Es ist da und wartet darauf, zu explodieren. Unabhängig davon, was bei den Wahlen passiert.
Der Hindu-industrielle Komplex. Wohin steuert Indien? Ein Feature von Dominik Müller. Es sprachen Robert Frank, Robert Dölle, Anouk Enz, Lutz Göhnermeier, Claudia Hübecker, Hans-Gerd Kilbinger, Roman Mucha und David Formweg. Technische Realisation Gertrud Glosemeier und Barbara Göbel. Regieassistenz Nadja Kukuli-Marx. Regie Susanne Krings. Redaktion Thomas Nachtigall. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk 2019.